proud to be?
Public Sector.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Wir sind Ramona
und Anke. Wir arbeiten seit vielen Jahren in der Bundesverwaltung und wir finden, dass es Zeit ist, zu zeigen, dass der öffentliche Dienst auch modern und agil sein kann.
Das stimmt. Die öffentliche Verwaltung hat immer noch ein Imageproblem. Verstaubt, veraltet, zu langsam, zu langweilig. Wir machen diesen Podcast, um mit diesem Imageproblem aufzuräumen.
In unserem Podcast interviewen wir InnovationstreiberInnen, Role Models, MacherInnen der öffentlichen Verwaltung. Wir zeigen euch die vielfältigen Arbeitsbereiche und Transformationsprojekte. Wir machen Innovationen sichtbar, inspirieren zum Loslegen und Nachmachen.
Anke, wir erzählen ja immer, wie gerne wir unseren Job machen. Und das ist ja nicht nur so gesagt, das meinen wir beide auch so. Aber wenn es etwas gibt, was mich stört, dann, dass wir in der öffentlichen Verwaltung bei digitalen Themen immer ganz schön hinterherhängen.
Ja, das stimmt. Was uns in der Verwaltung von Unternehmen der Privatwirtschaft unterscheidet, dass wir häufig mit sensiblen, personenbezogenen Daten arbeiten. Bei der Einführung neuer Tools muss sichergestellt werden, dass diese Daten weiterhin geschützt sind. Das kostet viel Zeit.
Ja, das stimmt. Trotzdem dürfen wir uns nicht abhängen lassen. Zum Beispiel beim Thema Cloud-Nutzung. Laut Cloud Monitor 2022, das ist eine Studie von KPMG und Bitkom Research, nutzen bereits 97% der Unternehmen in Deutschland mit mehr als 20 Beschäftigten Cloud-Lösungen oder erwägen ihren Einsatz. Zahlen zur öffentlichen Verwaltung konnte ich in der Studie nicht finden. In der IT-Strategie ITZ Bund, das ist das Informationstechnikzentrum Bund, für die Jahre 2023-2028 wird aber deutlich, dass wir in der Verwaltung bei der Cloud-Nutzung noch ganz am Anfang stehen. Es gibt ambitionierte Pläne. Die öffentliche Verwaltung soll ihre IT zunehmend in die Cloud verlagern und in den kommenden Jahren voraussichtlich alle wichtigen Verfahren cloudifizieren.
Cloudifizierung. Super Begriff. Das klingt vielversprechend, ist aber auch notwendig. Cloud Computing ist ja ein Standard bei IT-Dienstleistungen geworden.
Genau, deswegen sagt auch der ITZ-Bund, dass die Nutzung von Cloud-Infrastrukturen in der Bundesverwaltung eine Schlüsseltechnologie ist, um moderne, skalierbare Basisinfrastrukturen bereitzustellen und somit den Rückstand der Digitalisierung in Deutschland aufzuholen.
Unser heutiger Gast ist absoluter Vorreiter in der Cloudifizierung der öffentlichen Verwaltung. Stefan Latuski ist CIO der Bundesagentur für Arbeit und Vorsitzender der Geschäftsführung des IT-Systemhauses. In seiner Rolle treibt er die digitale Transformation der größten deutschen Behörde voran. Anfang des Jahres hat die Bundesagentur für Arbeit ein für die Verwaltung einzigartiges Projekt gestartet. Die größte deutsche Behörde geht in die Cloud. Doch von diesem Projekt soll er uns doch selbst erzählen. Herzlich willkommen, Stefan Latuski.
Ich grüße euch, hi.
Wir wollen wissen, wie du die Person geworden bist, die du heute bist. Und das während einer Fahrt im Paternoster, die genau 60 Sekunden dauert. Das ist also kein Elevator-Pitch, sondern ein Paternoster-Pitch. Los geht die Fahrt. Was erzählst du uns?
Ich fahre tatsächlich heute schon zum zweiten Mal Paternoster. Ich hoffe mal zumindest, dass das jetzt auch das letzte nostalgische Thema sozusagen in den nächsten Minuten sein wird. Ja, was gibt es zu mir zu erzählen? Ich bin vor rund 2,5 Jahren nach vielen, vielen Jahren in der IT und in den spannenden Stationen in der Privatwirtschaft jetzt in den öffentlichen Sektor gewechselt zur Bundesagentur für Arbeit und habe dort sozusagen zwei Funktionen gleichzeitig inne. Ich bin auf der einen Seite CEO des IT-Systemhauses, also sozusagen dem IT-Dienstleister der Bundesagentur für Arbeit. Und seit August 23 bin ich eben auch gesamtverantwortlich für die IT. Sprich also CIO der BA. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ich bin 40 Jahre alt, lebe hier in der Nähe von Nürnberg, in dem wunderschönen Lauf an der Pegnitz. Bin verheiratet, habe keine Kinder, aber eine Katze oder besser gesagt einen Kater. Komme ursprünglich nicht aus Nürnberg, so hört man glaube ich auch, sondern bin im wunderschönen Ruhrgebiet aufgewachsen, ganz in der Nähe von Gelsenkirchen und deshalb auch leidenschaftlicher Anhänger des FC Schalke 04.
Du hast ja gerade schon erzählt, du warst einige Jahre in der Privatwirtschaft. Wenn wir richtig informiert sind, bist du nach fast 13 Jahren von Siemens in den öffentlichen Dienst gewechselt. Erzähl mal, wie kam es dazu?
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob es exakt 13 Jahre waren, aber irgendwie sowas in der Größenordnung. Ich habe meine berufliche Karriere tatsächlich bei der Firma Siemens gestartet. Ehrlicherweise ein bisschen unfreiwillig, weil ich habe einen Arbeitsvertrag mal unterschrieben bei einem Mittelständler. Und irgendwo so zwischen Arbeitsvertragsunterschreibung und erstem Arbeitstag ist der Laden dann von der Siemens gekauft worden. So bin ich dann da sozusagen gelandet. Und habe da wirklich viele Jahre sehr viele spannende Aufgaben verrichten dürfen in unterschiedlichsten Rollen, Stationen und Positionen. War lange Zeit im Ausland gewesen. Indien, China, Brasilien, Norwegen, USA, you name it basically. Und dann 2014 ist ungefähr wieder zurückgekommen nach Deutschland. Habe da dann nochmal einige spannende Rollen sozusagen wahrnehmen dürfen und war ja zuletzt dann weltweit verantwortlich für die IT der Siemens Mobility, also sozusagen dem Verkehrssektorbereich, also Schienenfahrzeuge. Und Signaltechnik ist da vorrangig gebaut worden. Das durfte ich weltweit IT-seitig sozusagen begleiten. War eine total spannende Zeit, auch eine sehr anstrengende Zeit. In vielen unterschiedlichen Ländern hatte die Siemens Mobility ja sozusagen dann Werke gehabt und auch Mitarbeitende über die ganze Welt verteilt. Und das siehst für mich dann irgendwo auch, dass du natürlich sehr, sehr viel unterwegs warst. Ich war so im Schnitt immer ungefähr 200 Tage im Jahr quasi dienstreisebedingt unterwegs in den unterschiedlichen Ländern dieser Welt. Auch total spannend. Kann man sich, wenn man da einmal so drin ist, ehrlicherweise auch gar nicht anders vorstellen. Und dann war ja 2020 ein globales Ereignis, wenn man das so sagen möchte, nämlich die Corona-Pandemie, die dazu geführt hat, dass wir ja alle erstmal nicht gereist sind, sondern logischerweise eben die Zeit im Homeoffice verbringen durften. War auch für mich eine gänzlich neue Erfahrung, wenn man das so sagen will. Und weil das ja nicht nach ein paar Tagen dann wieder vorbei war, sondern bekanntermaßen ja etwas länger gedauert hat, fängst du dann natürlich irgendwann an, auch mal ein Stückchen so selbst zu reflektieren, ob das, was du da bis dato so gemacht hast und die Art und Weise, wie du jetzt möglicherweise gerade eben unterwegs bist, wie das denn dann perspektivisch nach so einer Pandemie wieder weitergeht. Und das war ein so ein Punkt, wo ich für mich entschieden habe, Mensch, also so schön, wie das irgendwie alles vor der Pandemie war mit der ganzen Reiserei, möchte ich das in der Intensität gar nicht wiederhaben, sondern halt tatsächlich auch mal abends zu Hause sein und ein bisschen sozusagen soziales Leben irgendwie neben dem Beruf genießen. Das war so ein Punkt. Und dann hinzu kamen ehrlicherweise, ich sag mal, so ein paar geschäftspolitische Entscheidungen bei der Firma Siemens, insbesondere auch, was sozusagen die Siemens Mobility dann logischerweise damals anging, die, ich sag mal, aus einer Gesamtkonzernsicht maximal nachvollziehbar gewesen sind, für mich persönlich aber dann tatsächlich letzten Endes auch nochmal mit Beweggrund gewesen sind, dass ich gesagt habe, Mensch, ich glaube, es ist jetzt Zeit, nochmal was Neues, nochmal was anderes zu machen. Und ehrlicherweise war mein Plan jetzt nicht, in den öffentlichen Sektor zu wechseln. Das muss man nochmal ganz der Fairness halber sagen. Ich habe mich lange dann damit beschäftigt und natürlich auch verschiedenste Optionen ausgelotet. Ehrlicherweise war das dann wie so ein Zufall, ne? Also die BA hat da zu dem Zeitpunkt gerade eine neue Geschäftsführung für das IT-Systemhaus gesucht. Ich wusste gar nicht, was das IT-Systemhaus ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Und die haben dann halt gefragt, ob ich da nicht Interesse dran hätte. Boah, und dann haben wir uns über mehrere Gespräche sozusagen angenähert. Und je mehr wir miteinander geredet haben, umso interessanter klang das eigentlich, was da quasi als Aufgabe vor einem liegen könnte. Und das Ganze gepaart, muss man ja dann der Fairness halber sagen, mit dem großen Glück, dass ich für diesen Job nicht hätte umziehen müssen. Also alle anderen Möglichkeiten, die ich da so eruiert hatte, wären halt damit verbunden gewesen, auf jeden Fall mal den Standort zu wechseln. Jetzt per se nichts Schlimmes ist. Aber uns gefällt das, also meiner Frau und mir hier im Raum Nürnberg eigentlich ganz gut. Und so haben wir gesagt, Mensch, das ist eine coole Aufgabe. Wir können hier bei uns in der Wohnung wohnen bleiben. Das ist irgendwie 15 Kilometer von der Haustür entfernt oder so. Let's give it a try. Ja, so bin ich tatsächlich dann im öffentlichen Sektor gelandet. Mehr oder weniger Zufall.
Ja, total spannend, wie die Dinge manchmal so zusammenkommen. Jetzt ist es ja vielleicht doch durchaus ein Kulturwandel, den du da erlebt hast, oder vielleicht auch nicht. Nimmst du kulturelle Unterschiede wahr zwischen der Privatwirtschaft und der BA bzw. der öffentlichen Verwaltung? Und was war für dich die größte Überraschung nach deinem Wechsel?
Also natürlich gibt es kulturelle Unterschiede. Ich glaube, es gibt aber überall kulturelle Unterschiede. Jetzt muss man der Fairness halber auch sagen, ich habe halt für einen großen Konzern mit weit über 300.000 Mitarbeitenden gearbeitet, nicht in irgendeinem Startup. Und in einem großen Konzern gibt es halt auch viele Prozesse und Regularien und Vorschriften und so weiter und so fort. Also das hat mich jetzt ehrlicherweise nicht großartig überrascht. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, war ich an vielen Stellen sogar positiv überrascht. Denn so eine Behörde hat natürlich erstmal in der Außenwahrnehmung irgendwie so einen total verstaubten Charakter. Und man denkt sich, oh mein fucking Gott, was machst du da? Ne? Wie kann man da irgendwie hinwechseln? Aber so wild ist das gar nicht. Ja, es gibt ganz viele Themen, ganz viele Bereiche bei der BA, wo du merkst, Mensch, also die Leute wollen schon, die haben Bock. Wir sind an vielen Stellen ja auch lange bevor ich angefangen habe, durchaus jetzt auch modern unterwegs gewesen, ne, was so Online-Services und sowas angeht. Also da waren ganz, ganz viele positive Überraschungseffekte an der Stelle, die mich dann ehrlicherweise auch darin bekräftigt haben, dass ich da die richtige Entscheidung getroffen habe. Natürlich hast du auch immer mal wieder Kollegen, Kolleginnen dabei, die schon, sagen wir mal, dem Klischee, was es so über Beamte gibt, dann ein wenig näher kommen. Ja, also ist jetzt keine Überraschung, wenn ich sage, natürlich hast du schon mal Diskussionen, wo man dir erklären will, dass man dafür nicht zuständig ist oder dass das jetzt nicht geht, weil wir das immer schon gemacht haben oder sowas. Ja, das clasht dann schon, klar. Ist jetzt aber auch nichts, wo ich sage, meine Güte, das war jetzt eine große Überraschung. Ein ganz wesentlicher Unterschied, aber der ist nachvollziehbar, weil wir halt eine deutsche Behörde sind, ne? In der, ich sag mal, Wahrnehmung der Kultur. Mein vorheriger Arbeitgeber war halt ein internationales Unternehmen, in, weiß ich nicht, 180 Ländern oder sowas. Und folgedessen hast du natürlich ein sehr multikulturelles Umfeld gehabt. Du hast predominantly den ganzen Tag Englisch gesprochen. Und wo verschiedene Nationen mit unterschiedlichen kulturellen Werten sozusagen zusammenkommt, da entsteht ja auch was ganz Bestimmtes. Ne? Und das ist in der BA logischerweise nicht der Fall. Natürlich haben wir da auch viele Kollegen und Kolleginnen, die irgendwann mal quasi aus dem Ausland gekommen sind. Aber wir sind halt schon eine deutsche Behörde und wir sprechen Deutsch und wir sind auch sehr deutsch. Und das ist schon was, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, auch wenn du viele Jahre im Ausland gelebt hast und so, was ich ein bisschen vermisse. Ne? Also diesen multikulturellen Background, den Austausch mit ganz vielen verschiedenen Nationen und da immer wieder auch die Möglichkeit zu haben, so das irgendwie in deinen Arbeitsalltag einfließen zu lassen, das haben wir logischerweise nicht, wusste ich aber vorher, muss man ja auch der Fairness halber sagen. Und das ist schon natürlich irgendwo ein Unterschied. Aber bottom line würde ich jetzt mal sagen, unterscheidet sich eine Behörde, die den Anspruch hat, da durchaus modern unterwegs zu sein, jetzt nicht signifikant von einem riesigen Konzern.
Musstest du denn als Externer deine Kollegin zunächst überzeugen oder würdest du sagen, du hattest auch so einen Vertrauensvorschuss?
It depends on, würde ich sagen. Ich glaube, wichtig ist erstmal, dass du das umdrehst. Also wenn du als neue Person irgendwo reinkommst, ist ja gar nicht so sehr die Frage, wer vertraut dir alles, sondern die Frage ist doch vielmehr, wie viel Vertrauensvorschuss gibst du dem Umfeld, in das du jetzt gerade neu reinkommst. Und ich bin da durchaus ein Typ, der erstmal einen sehr, sehr großen Vertrauensvorschuss gibt. Und ich glaube auch, dass das meine Mitarbeitenden, meine Peers natürlich gemerkt haben, dass da jemand kommt, der sehr offen irgendwie an viele Themen rangeht und der da nicht irgendwie mit einem großen Misstrauen irgendwie den neuen Kollegen und Kolleginnen gegenübersteht. Und das ist natürlich eine riesige vertrauensbildende Maßnahme, wenn man das so sagen will. Ich war aber auch mit Veränderungen, die es dort zu initiieren galt, in den ersten Monaten ganz bewusst sehr zurückhaltend. Ich habe erstmal versucht zu verstehen, wo ich da überhaupt angekommen bin und was dieser Laden eigentlich so macht. Ne? Also wenn du, wie ich persönlich mit der Bundesagentur für Arbeit, glaube ich, irgendwann mal einmal in deiner Jugend, wo ich in so einem Berufsinformationszentrum war, wo sie mir erklärt haben, was ich möglicherweise mal werden darf, quasi Kontakt hattest und danach nie wieder. Ich wusste ja gar nicht, wie groß dieses Service-Portfolio ist und was da alles irgendwie an Themen passiert und wie komplex das irgendwie in dem Sozialgesetzbuch ist mit den unterschiedlichen Rechtskreisen. Also das musst du ja erstmal lernen. Ne? Das ist ja eine komplett neue Welt, in die du dich da rein begibst. Und insofern war das für mich am Anfang mal ganz wichtig, überhaupt erstmal zu verstehen, wo du da angekommen bist und wie diese ganze Bude tickt. Und dann natürlich auch so ein Stück weit irgendwie nachvollziehen zu können, warum bestimmte Dinge möglicherweise sind, wie sie sind. Und nicht alles irgendwie konsequent in Frage zu stellen, was dir über den Weg läuft. Und da habe ich schon ein paar Monate für gebraucht. Und ich glaube, das war auch ganz gut, da erstmal viel zuzuhören und nicht sofort überall irgendwo den Stempel drauf zu drücken. Das hat auch geholfen, da Vertrauen aufzubauen. Und dann musst du natürlich irgendwann anfangen und sagen, so Freunde, jetzt glaube ich, habe ich kapiert, wo ich hier bin. Und jetzt lass uns mal darüber reden, was wir nach vorne gerichtet haben.
Darüber wollen wir auch gleich noch ein bisschen mehr sprechen. Ich würde aber gerne noch mal auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Wo siehst du denn den größten Transformationsbedarf in der öffentlichen Verwaltung?
Ach, wo soll ich denn da anfangen? Also das ist schon, glaube ich, jetzt so die Swiss Army Knife Question. weil der Transformationsbedarf eigentlich an allen Stellen gigantisch ist, aus meiner Sicht. Ne? Natürlich und auch wenig überraschend jetzt aufgrund meiner Rolle und meiner Historie, würde ich natürlich sagen, ist gerade im Kontext Digitalisierung und Automatisierung maximaler Aufholbedarf gegeben. Wenn du das mit der Privatwirtschaft vergleichst, dann ist das schon an vielen, vielen Stellen, das kann man, glaube ich, so sagen, durchaus rückständig. Da haben wir echt was zu tun. Auch dann, wenn wir als BA, da möchte ich schon eine Lanze für brechen, glaube ich, in den letzten Jahren da wirklich sehr aktiv unterwegs gewesen sind und auch sehr erfolgreich gewesen sind in den Dingen, die wir getan haben. Aber auch wir können noch viel, viel mehr tun. Wir haben halt irgendwie zwischen 2017, 2016 und 2022 sehr, sehr stark den Fokus darauf gelegt, erstmal Digitalisierung aus Sicht der Kunden und Kundinnen voranzutreiben. Das ist uns auch gut gelungen. Wir haben alle unsere Services und auch viele weitere Angebote, die gar nicht im Online-Zugangsgesetz sozusagen verpflichtend gewesen sind, erstmal konsequent digitalisiert. Und du hast heute die Möglichkeit, egal was du von der BA willst, das auf digitalem Wege erstmal in Anspruch zu nehmen und zu beantragen und digital mit uns in Kontakt zu treten und sowas alles. Da sind wir Lichtjahre, glaube ich, anderen öffentlichen Einrichtungen voraus, weil wenn du da bottomline irgendwie mal das Fazit für Deutschland ziehst, dann ist das schon ehrlicherweise erschreckend schlecht. Aber ich glaube, da sind wir wirklich ganz gut unterwegs. Das reicht aber nicht, muss man ja der Fairness halber sagen. Weil wenn du jetzt in die Prozesse reinguckst, in der BA, die also passieren, sobald du einen Antrag auf von mir aus Arbeitslosengeld oder sowas gestellt hast, dann ist das schon noch ganz, ganz weit weg von digitalen Prozessen oder von automatisierten Prozessen. Das ist sehr, sehr viel manuelle Tätigkeit. Da passiert ganz, ganz viel zu Fuß, wenn man das so sagen will. Und da haben wir einen unglaublichen Nachholbedarf, eben den Fokus da jetzt auch entsprechend drauf zu legen. Und wir haben auch einen unglaublichen Need, das zu machen. Denn wie viele andere Organisationen, egal ob public oder non-public oder public oder private, haben wir ein wahnsinnig großes demografisches Problem. Wir verlieren bei der BA ein Drittel unserer Mitarbeitenden in den nächsten Jahren. Die gehen halt alle in den wohlverdienten Ruhestand. Wir werden die in einem arbeitnehmerlastigen Arbeitsmarkt, wie wir den derzeitig haben, ja auch gar nicht nachbesetzen können, zumindest nicht alle. Also führt der Weg an Digitalisierung und Automatisierung in den eigenen Prozessen, führt da gar nicht dran vorbei. Das ist einfach ein Faktum, das müssen wir jetzt tun und da müssen wir den Fokus drauf legen. Das ist ein Riesentransformationsthema. Das Ganze geht aber einher. Natürlich auch, also du kannst ja nicht einfach nur sagen, ich mache jetzt digitale Prozesse und automatisierte Prozesse. Es gibt ja ein tolles Sprichwort, kennt ja auch jeder. Wenn du bescheidene Prozesse digitalisierst, dann hast du halt hinterher der digitale bescheidene Prozesse. Das ist ja auch keinem mitgeholfen. Also wir müssen Prozesse optimieren. Und da geht's dann los, ne? Wenn du Prozesse optimieren willst, dann musst du dich ja auch was trauen. Also da musst du die Dinge, die du heute tust, in Frage stellen. Du musst halt sozusagen Bürokratie abbauen. Du musst Effizienzen generieren. Du musst mutig und beherzt an die Dinge rangehen. Du kannst halt nicht irgendwie sagen, nee, haben wir immer schon so gemacht. Deshalb müssen wir das halt jetzt auch bis zum Lebensende so weitermachen. Also da muss sich eben auch das Mindset einfach ändern. Ne? Also und das ist natürlich auch eine transformativ riesige Herausforderung sozusagen. Bis hin zu der Fragestellung, wie arbeiten eigentlich Behörden in ihrer innenbetrieblichen Struktur, aber eben auch übergreifender Natur sozusagen zusammen. Und da vernehme ich schon, dass wir heute sehr, sehr stark noch in so einem silobehafteten Denken sind. Ne? Da gibt es halt die Abteilung 1 und die Abteilung 2 und die Abteilung 3. Und jeder macht da so nach bestem Gewissen seins, aber nicht zwingenderweise arbeiten irgendwie alle gemeinsam an dem Gleichen. Und dann perfekt noch auf ein gemeinsames Ziel zu, wo man idealerweise auch noch gemeinsame Verantwortung sozusagen übernimmt. Also interdisziplinäres Arbeiten, das ist schon noch ein Thema, wo ich glaube, dass wir da eine ziemlich große Nuss zu knacken haben, wenn man das so sagen will. In der IT der Bundesagentur für Arbeit, glaube ich, in den letzten 2,5 Jahren schon sehr gut gelernt. Wir sind da aber auch sehr radikal vorgegangen und haben die ganze Aufbau- und Ablauforganisation auf den Kopf gestellt, haben das Führungsmodell einmal komplett neu definiert. Also wir haben ganz, ganz viele Rahmenbedingungen geschaffen, dass die Leute mehr oder minder jetzt interdisziplinär zusammenarbeiten müssen, ob sie wollen oder nicht. Und darüber erzeugst du natürlich auch eine gewisse Lernkurve. Bis wir das aber so vom Modell irgendwie auf die gesamte BA angewendet haben oder idealerweise noch weiter, da wird schon noch eine gewisse Zeit vergehen, glaube ich. Und in der Nutshell würde ich sagen, sind das die großen transformativen Aufgaben des öffentlichen Sektors, die sich im Übrigen jetzt nicht so sehr von denen des Privatsektors unterscheiden. Der Privatsektor ist nur weiter.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Gut beschrieben, auf den Punkt gebracht. Stefan, ihr startet gerade den Rollout für die Einführung von Microsoft Teams. Also ein richtiger Meilenstein. Erzähl uns von dem Projekt, was waren die Voraussetzungen und welche Hürden habt ihr überwinden müssen?
Du eigentlich, also wenn man so darüber nachdenkt, denkst du ja, Mensch, das kann jetzt irgendwie kein großes Thema sein, ne? Weil
naja.
Ich kann mich mal daran erinnern, in der Pandemie haben wir damals bei der Firma Siemens auch Teams eingeführt. Das war jetzt nicht irgendwie so ein Riesending, ne? Das ist halt ein Cloud-Service, den kannst du aktivieren und dann geht's los, so ungefähr. Jetzt auch übertrieben gesprochen, aber das war kein großes Ding, ne? Für uns bei der BA war das jetzt schon ein Riesending, definitiv. Wir brauchten ja erstmal sozusagen den Startschuss, das überhaupt machen zu können. Der kam glücklicherweise ja jetzt im Juli 2023, nicht überraschend, aber überraschend früh, so würde ich sagen, nämlich eben dieser Angemessenheitsbeschluss zwischen den EU und den USA im Kontext des Datenschutzes. Und auf der Basis haben wir dann gesagt, Mensch, das ist jetzt irgendwie so ein Window of Opportunity, lass uns das nutzen und lass uns an der Stelle mal wirklich Gas geben. Und haben dann letzten Endes das auch gemacht. Das heißt, also wir haben ein technisches Einführungskonzept und ein technisches Umsetzungskonzept innerhalb von kürzester Zeit auf die Beine gestellt. Wir haben eine Datenschutzfolgeabschätzung natürlich durchgeführt. Wir mussten mit der Firma Microsoft da in intensivste Vertragsverhandlungen einsteigen. Wir haben natürlich schon einen Lizenzvertrag mit der Firma Microsoft gehabt, aber zu den Datenschutzbedingungen in diesem Vertrag haben wir natürlich jetzt nochmal sozusagen eine Änderungsvereinbarung miteinander verhandelt, die es uns eben erlaubt, sozusagen dann auch das Ganze DSGVO-konform abzuwickeln. Wir mussten, weil das für uns als BA natürlich ein super wichtiges Thema ist, das ganze Microsoft Teams durch eine sogenannte Barrierefreiheitsprüfung bringen, um zu schauen, inwieweit diese Software auch dann wirklich barrierefrei ist. Wir mussten natürlich unsere Gremien beteiligen, sprich also der Personalrat oder im Privatsektor wäre es jetzt der Betriebsrat, muss so einer Einführung natürlich zustimmen. Und wir haben auch eine Dienst- bzw. Betriebsvereinbarung jetzt geschlossen, eben mit den Gremien der Mitbestimmung, wie halt mit so einem System dann entsprechender Natur umzugehen ist. Und das alles haben wir in 21 Wochen hingekriegt, das in etwas über 4 Monaten. Und ich glaube, vor dem Hintergrund der vielen Aktivitäten, die da jetzt sozusagen stattfinden mussten, ist das schon echt Rekordzeit. Und wir gehen jetzt in wenigen Tagen in den Rollout. Also in einer guten Woche starten wir also tatsächlich damit, jetzt die ersten Dienststellen, wenn man das so sagen will, dann jetzt mit Microsoft Teams aus.
Cool. Du hast ja auf LinkedIn einen Post dazu abgesetzt und hast nach der Veröffentlichung sehr viel positives Feedback bekommen, aber auch kritische Stimmen. Und jede Entscheidung ist natürlich immer eine Abwägung von Chancen und Risiken. Was hat am Ende dazu geführt, dass ihr euch für Microsoft Teams entschieden habt?
Also das war schon ein witziger Post, muss man echt sagen. Er hat sehr viel Aufmerksamkeit generiert. Und das ist ja ganz normal, sage ich jetzt mal, dass da nicht irgendwie jeder dann super happy ist, dass wir sowas machen. Da gab es natürlich auch kritische Stimmen. Und ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen, woher diese Kritik kommt. Weil natürlich ist irgendwie nicht alles Gold, was glänzt. Microsoft Teams ist ein tolles Produkt hinsichtlich der Funktionalitäten und der Dinge, die du damit machen kannst. Das ist wirklich toll. Auf der anderen Seite begibst du dich natürlich ein Stück weit in die Abhängigkeit eines großen US-amerikanischen Softwareherstellers. Und das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt etwas, wo wir alle Hurra schreien, wenn wir das machen. Das ist natürlich mit entsprechenden Risiken behaftet, die sich möglicherweise dann auch nachteilig für uns auswirken würden. Man muss aber der Fairness halber sagen, du musst ja irgendwie schauen, welche Varianten und welche Alternativen hast du und was kannst du auch im Sinne deiner Anwenderschaft oder deiner Nutzerschaft Sinnvolles tun. Wir sind heute auf einem alten Microsoft-Produkt, nämlich auf Skype for Business, welches bekannterweise in 2025 nicht mehr weiter supported wird, dann haben wir sofort Security-Probleme etc. pp. Ist also keine Option für uns, das einfach bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag weiterlaufen zu lassen. Und da musst du halt schauen, wie viele Alternativen, die jetzt irgendwie nicht von großen Hyperscalern kommen, im Kontext der Communication und Collaboration gibt es eigentlich. Die sind verschwindend gering. Und wenn du dann sagst, ich brauche aber auch noch etwas, was ich für 135.000 Mitarbeitende skalieren kann, dann wird die Anzahl an sozusagen Produkten da nochmal deutlich geringer. Und wenn du das dann wiederum gegen den Funktionsumfang mappst, den du brauchst oder den du gerne hättest, damit du eben Kommunikation und Kollaboration auch vernünftig und sinnvoll betreiben kannst, dann wirst du feststellen, dass die Menge an Alternativen da verschwindend gering sind. Und insofern war es also dann am Ende des Tages eine Entscheidung für Microsoft Teams, eben aus den gerade genannten Gründen, wohl wissend, dass wir damit natürlich gewisse Risiken eingehen, wohl wissend, dass die Rechtsgrundlage, auf die wir uns gegenwärtig stützen, nämlich dieser Angemessenheitsbeschluss zwischen den EU und den USA möglicherweise wieder gekippt wird, sei es durch ein entsprechendes Klageurteil oder sei es eben auch durch, ich sag mal, Veränderungen in der Regierungsstruktur der USA im Zuge der stattfindenden Neuwahlen. Das sind alles Dinge, die sind uns bekannt, die kennen wir. Und dennoch haben wir jetzt ganz bewusst für uns auch in Abstimmung mit unserer Vorstandsvorsitzenden, der Andrea Nahles, vereinbart und entschieden, dass wir diesen Weg gehen wollen.
Ja, super. Also mutiger Schritt, aber auch wohl überlegt und von daher. Also Chapeau vor allen Dingen für die 4 Monate nochmal. Das ist jetzt noch gar nicht zur Sprache gekommen. Du hattest vorhin gesagt, in kürzester Zeit. Aber es ist ja echt grandios. Wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft werfen, was erwartet uns auf eurer Cloud Journey? Du hast bestimmt noch mehr geplant.
Ja, selbstverständlich. Die Einführung von Microsoft Teams ist natürlich da jetzt nur irgendwie ein erster Schritt, ein Anfang gewesen. Wir wollen als Bundesagentur für Arbeit natürlich zunehmend mehr Services aus der Cloud beziehen. Und da rede ich jetzt nicht nur von Software-as-a-Service-Produkten wie, was weiß ich, Office 365 oder sowas, sondern wir wollen vor allem natürlich auch die Innovationskraft der Cloud nutzen für unsere, ich sag mal, eigenen Produkte, die hier von den Kollegen und Kolleginnen im IT-Systemhaus entwickelt werden. Die Innovation, die heute in der Cloud stattfindet, die kannst du mit allem Geld der Welt sehr wahrscheinlich nicht mehr nachbilden. Dieser Illusion brauchen wir uns nicht hergeben, ja. Also wollen wir halt sozusagen an diesem Innovationsprozess partizipieren und damit eben unsere Software auch besser machen und am Ende des Tages aber auch unseren Softwareentwicklungsprozess entsprechend beschleunigen und uns auf die Dinge fokussieren, die wir wirklich gut können, nämlich die Umsetzung von Fachlichkeit und von komplexen fachlichen Angelegenheiten. Heißt also, um Zugang zu diesen Cloud-Technologien zu bekommen, haben wir jetzt jüngst eine große Ausschreibung, im Übrigen auch gemeinsam mit 2 anderen Sozialversicherungsträgern, nämlich mit der DVUG und mit den Kollegen von der Deutschen Rentenversicherung veröffentlicht. Die ist Anfang Januar rausgegangen. Dort suchen wir sozusagen einen Intermediär oder einen Broker, der dann verschiedenste Cloud-Services sozusagen für uns bereitstellt, von unterschiedlichen Hyperscalern, aber eben auch von nationalen oder europäischen Cloud-Providern, sodass wir eben aus einem breiten Portfolio unterschiedlicher Angebote dann auswählen können, was für den jeweiligen Anwendungsfall dann für uns eben auch sozusagen das beste und sinnvollste Angebot ist. Da reden wir schon über einen 3-stelligen Millionenbetrag, indem wir über eine entsprechende Laufzeit dort jetzt gemeinsamer Natur möglicherweise investieren. Und das ist für uns der nächste große Schritt, dass wir erstmal die vertraglichen Grundlagen geschaffen haben, weitere Cloud-Services sozusagen in Anspruch nehmen zu können. Und auf der Basis werden dann natürlich auch weitere Anwendungsfälle alsbald folgen. Wie gesagt, die Ausschreibung ist jetzt veröffentlicht. Ich gehe davon aus, dass wir irgendwo im Q3 2024 dann auch sozusagen in der Lage sein werden, den Zuschlag zu erteilen. Das ist halt ein Verhandlungsverfahren, da weiß man nie so wirklich, wie lange das geht. Aber so 9 Monate muss man da, glaube ich, schon jetzt sozusagen mal einplanen, möglicherweise auch noch ein bisschen mehr, wenn wir sehen, wie groß das Interesse auch ist und wie viele da jetzt in das Verhandlungsverfahren mit einsteigen. Aber das ist für uns ein ganz wichtiger Schritt, um dann sukzessive weitere Anwendungsfälle in die Cloud zu bringen. Genau.
So, wir sind jetzt fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir haben noch eine letzte Frage, die kommt immer am Schluss. Unser Podcast heißt ja Proud to be Public Sector. Was bedeutet das für dich?
Wir haben bei der BA IT so einen Claim und der heißt, wir entwickeln soziale Zukunft. Und ich glaube, das bedeutet Proud to be Public Sector für mich. Wir schaffen halt durch die Services, und wir haben ja mittlerweile mehr als 100 davon, tatsächlich echten Mehrwert für unsere Bürger und Bürgerinnen in Deutschland. Und das ist etwas, auf das man, glaube ich, unglaublich stolz sein kann. Insofern finde ich, trifft das eben dieser Claim sehr, sehr gut, der sagt, wir entwickeln soziale Zukunft.
Vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Ehrlichkeit. Ich finde deine Perspektive auf die öffentliche Verwaltung super spannend und bin auch schon total interessiert daran, zu erfahren, wie es weitergeht mit eurer Cloud Journey.
Ja, ich glaube, das wird eine sehr spannende Reise. Dankeschön, dass ich heute dabei sein durfte.
Ja, vielen, vielen Dank auch von mir für das Teilen deiner Insights und natürlich auch deiner Zeit. An alle unsere Zuhörerinnen, ja, tschüss und bis zur nächsten Episode.